Kanzler-Knockout. Sebastian Kurz tritt wegen der ÖVP-Korruptionsaffäre als Bundeskanzler zurück und wechselt vorerst auf den türkisen Klubobmannsessel. Grünes Gambling. Der Machtpoker von Vizekanzler Werner Kogler scheint aufzugehen. Die Grünen wollen mit den Türkisen weiterregieren. Risikoregierung. Türkis-Grün scheint nach der Schocktherapie fürs Erste gerettet. Doch das Leben der Koalition hängt am seidenen Faden.
Na, das war eine Woche. Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick Sonntagabend. Freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wie immer auch mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer.
Schönen guten Abend.
Atmen Sie gerne mal durch nach dieser Woche. Und unser Meinungsforscher Peter Heik, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend.
Schönen guten Abend. Hallo.
Also begonnen hat in dieser Woche eigentlich alles am Mittwoch mit Hausdurchsuchungen, unter anderem auch im Bundeskanzleramt. Und dann haben die Chaostage so richtig begonnen. Und dann hat es gestern am Abend um 19:30 das ganz, ganz große Finale gegeben.
Mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Und was es jetzt braucht, sind stabile Verhältnisse. Ich möchte daher, um die Pattsituation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten. Ich habe das Regierungsteam der Volkspartei ersucht, die Arbeit unbedingt fortzusetzen. Und ich habe als Obmann der Volkspartei, wir sind die stimmenstärkste Partei, den Bundespräsidenten Alexander Schallenberg als neuen Regierungschef vorgeschlagen.
Vorher so unglaubliches Patt, da ist nächtelang diskutiert und verhandelt worden. Die ÖVP hat gesagt, ja, wenn nur mit Kurz, und die Grünen haben gesagt, auf keinen Fall mit Kurz. Jetzt muss man sagen, Sebastian Kurz wird Clubobmann, wird wahrscheinlich so etwas wie ein Schattenkanzler werden. Politisch gesehen doch ein unglaublich cleveres Manöver der ÖVP, um an der Macht zu bleiben.
Naja, stimmt schon. Man hat noch irgendwie die Kurve gekratzt. Aber knapp, Sie müssen sich schon vor Augen halten, was gedroht hat aus Sicht der ÖVP. Nämlich eine Vier-Parteien-Koalition, die zwar unmöglich zu handeln gewesen wäre. Das ist aber ein anderes Thema. Und deswegen, und die ÖVP ist eine äußerst machtbewusste Partei, hat man einfach diese Volte noch geschlagen und hat gesagt, so, wir halten uns in der Regierung. Das ist seit 35 Jahren der Fall. Selbst bei der Übergangsregierung, der Beamtenregierung, waren ganz wesentliche Player der Türkisen in den Kabinetten. Und deswegen hat man das gemacht. Das war der eine Grund. Der zweite Grund, und insofern stimmt es nicht ganz, oder möchte ich Widerspruch anmelden, es war natürlich auch der Druck aus den Ländern. Und zwar ein massiver Druck. So ist es nicht. Allein heute, und ich glaube, dass das jetzt auch wirklich zu bröckeln beginnt, oder es gibt die ersten Anzeichen dafür, das ist jetzt diesmal einmal die alte schwarze ÖVP, aber es gibt drei interessante Interviews. Der Herr Wallner, Landeschef in Vorarlberg, sagt im dortigen ORF, er kann sich sogar einen Parteiausschluss vorstellen, wenn da was dran ist an den Vorwürfen in Richtung
Roten Linien überschritten sind.
Das wäre vor drei Tagen, wissen Sie, was passiert wäre in der ÖVP, wenn er sowas gesagt hätte. Der Herr Schützenhöfer teilt auch ordentlich aus, sagt, er kann sich eine Rückkehr, eine Spitzenkandidatur von Kurz nicht vorstellen. Achtung. Und auch der Salzburger Landeshauptmann Haslauer ist da sehr klar, nämlich in dem Fall in der Salzburger Krone, indem er einfach die Chats verurteilt. Und aus meiner Sicht ist auch Niederösterreich sehr, sehr kritisch, aber loyal nach außen. Intern aber gab es massiven Druck, und insofern glaube ich, ja, der Herr Kurz sitzt jetzt im Wartesaal. Das war ein bisschen House of Cards auf österreichisch halt, oder halt das Meidling, wie auch immer. Aber Achtung! Es kündigt sich da schon ein Abrücken von Sebastian Kurz an. Schauen wir, wie die nächsten Monate verlaufen. Schon klar, Schallenberg, zwischen Schallenberg und Kurz passt mal von Anfang an kein Blatt Papier. Aber es ist einfach so, dass das, glaube ich, schon, je nachdem, wie auch die Justizgeschichten weitergehen, einfach ein tiefer Fall für Sebastian Kurz war in dieser Woche. Er hat sich irgendwie noch gefangen, er sitzt in diesem Wartesaal, aber die Frage ist, holt ihn irgendwann noch ab aus diesem Wartesaal?
Sie haben gerade drei Landeshauptleute zitiert, die sich heute zu Wort gemeldet haben. Schauen wir mal, wie es in der vergangenen Woche war. Sie haben es beschrieben, da war die Stimmung ganz anders, und da sagt natürlich ein Bild mehr als 1000 Worte. Hören wir mal den Chef der Landeshauptleutekonferenz, den Landeshauptmann von Tirol, Günter Platter.
Ganz ehrlich gesagt, ich habe diese 104 Seiten nicht gelesen, da bin ich nicht dazu gekommen. Und das Zweite, es gilt für jeden Mensch die Unschuldsvermutung.
Man merkt ja, Politik ist zu einem gewissen Maß auch sehr, sehr elastisch, aber wir haben das Archiv. Es gibt ja zwei Erzählungen, die man so hört. Auf der einen Seite rund um Sebastian Kurz heißt, er hätte die Nacht von Freitag auf Samstag kaum geschlafen und hätte dann am Samstag die Entscheidung getroffen, dass es das Beste für das Land sei. Die anderen sagen, dass die Landeshauptleute einfach zunehmend Druck gemacht haben. Jetzt könnte man dazu neigen, die zweite Geschichte leichter zu glauben.
Ja, also könnte man leichter glauben. Wahrscheinlich war es wie so oft im Leben vielleicht sogar eine Mixtur, dass der ehemalige Bundeskanzler oder bis morgen seiende Bundeskanzler nicht gut geschlafen hat. Das können wir annehmen. Es wird ihm auch irgendwo gedämmert sein, dass sich das möglicherweise nicht ausgeht. Aber ich bin ganz beim Kollegen Hofer, die ÖVP ist eine wirklich eine machtbewusste Partei, wie übrigens jede Partei einen Zug zur Macht hat. Also die Grünen stehen dem, glaube ich, um relativ wenig nach. Weil eine Vier-Parteien-Koalition, glaube ich, wäre ihnen auch nicht so genehm gewesen. Wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt und werden auch noch im Laufe des Abends darüber reden. Aber das Allerwichtigste oder die wichtigste Frage ist natürlich erstens, wie lang kann ich mich als ÖVP in dieser Position halten und für die Zeit nach Sebastian Kurz schon zumindest den Estrich legen? Wir wissen noch nicht, wie die Wähler und Wählerinnen darauf reagieren werden. Wir gehen erst diese Woche ins Feld. Auch da wird, wie so schön heißt, die Datenlage volatil, also beweglich sein. Aber es ist schon davon auszugehen, dass insbesondere durch die Marke Sebastian Kurz als auch möglicherweise die ÖVP zumindest schwerer ist. Ich kann mir unter Umständen vorstellen, dass man schon noch in der berühmt-berüchtigten Sonntagsfrage möglicherweise von den Sozialdemokraten bleibt. Aber das, was früher die Erzählungen war, Politik neuen Stils, wir patzen niemanden an, wir machen es ganz anders als die anderen, das wird so wahrscheinlich nicht mehr zu erzählen sein und erinnert ein bisschen an Jörg Haider, der ja ähnlich auch immer argumentiert hat. Er ist für euch, weil sie gegen ihn sind, einfach ehrlich, einfach Jörg. Und interessanterweise hat das auch so nicht gehalten. Und die ÖVP, insbesondere unter Sebastian Kurz, hat natürlich stark auch populistische Anzeichen gehabt. Die alte ÖVP weniger, auch nicht immer ganz frei davon. Und da wird sich einfach in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, wohin denn die Reise tatsächlich gehen wird.
Aber trauen Sie sich sagen, kann man so zugespitzt sagen, die Marke Sebastian Kurz, der so aufgebaut wurde, so gehegt und gepflegt und die auch so gut funktioniert hat, auch für die ÖVP, kann man da jetzt sagen, nachdem was in der Öffentlichkeit gekommen ist, der Lack ist ab?
Ja, sicher. Also ich meine, es gibt natürlich noch immer eine eingefleischte Wählerschaft, die hinter Sebastian Kurz steht und die natürlich sagt, es wird ihm Unrecht getan. Aber spätestens mit der Anklage und allerspätestens, wenn es denn dazu kommt, und das wird erst möglicherweise in ein paar Jahren sein, mit einer möglichen Verurteilung ist natürlich die Geschichte gegessen. Man hat das ja auch gesehen bei Karl-Heinz Grasser. Wenn diese Prozesse natürlich so lang dauern, was für den Angeklagten oder für den untersuchende Person natürlich nicht angenehm ist, dann wird das noch einmal einfach die Reputation zerstört. Also es wird eine ganz, ganz schwierige Situation.
Ich könnte gleich was sagen, ich muss noch einen Teil zur Sendung sagen, der momentan dazugehört. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, bitte.
Selbstverständlich.
Ja, absolut, ich wollte gerade darauf kommen. Die rechtliche Geschichte ist eine, die wir hier nicht besprechen können und sollen und dürfen. Das ist nicht unser Café, ja? Das muss die Justiz entscheiden und das ist auch richtig so. Aber ich sag's anders. Ich glaube, es gibt nicht nur die rechtliche Dimension oder die strafrechtliche Dimension, und das sind schwere Vorwürfe, nicht? In Richtung Untreue, Bestechlichkeit, Bestechung. Das ist jetzt keine Lappalie, stehen bis zu 10 Jahren. Das wird auch noch wahrscheinlich eine Rolle spielen bei der Befragung der verschiedenen Beschuldigten. Aber ich wollte was anderes sagen, nämlich es gibt auch eine politische und eine moralische Ebene hier. Und hier können wir jedenfalls eines sagen, nämlich auch mit Rückblick auf den Wahlkampf 2017 erinnern wir uns, und das war die Marke Kurz, das war nämlich der Aufstieg nach der Flüchtlingskrise und Migrationskrise 2015. Was ist passiert? Und das hat jeder noch im Kopf. Wirkliches Dirty Campaigning von Seiten der SPÖ, der Sozialdemokraten. Fake Facebook-Seiten etc. etc. Wirklich grauslich.
Damals die Affäre Silberstein.
So. Kurz hat gesagt, so bei mir gibt's das alles nicht. Er war damals auch Opfer in dem Fall. Bei mir gibt's das alles nicht. Alles sauber, neuer Stil. Kollege Hayek hat's gesagt. Ich batze niemanden an. Mit diesen Chats, und da brauche ich keinen Richter dafür und auch keinen Staatsanwalt. In dem Moment, wo man diese Chats liest, ist für mich schon der Beweis erbracht, dass die ÖVP in dem Fall oder Vertreter der ÖVP massiv, genauso wie die SPÖ in diesem Wahlkampf, massiv Dirty Campaigning gemacht haben. Und in dem Moment ist diese Inszenierung nach außen hin schon weg. Also die ist aus meiner Sicht jetzt schon weg. Wenn es nachher schlimmer kommen sollte, was wir alle nicht wissen, noch einmal Unschuldsvermutung, dann ist das so. Ja? Aber jetzt rein vom Image her ist das schon passiert und ich gehe, so wie der Kollege Haig, auch davon aus, dass das mal nach unten geht. Wie weit, werden wir sehen. Es gilt sicherlich so, wie Sie es gesagt haben, dass je nachdem, mit welcher Emotion man Sebastian Kurz gegenübertritt, man sagt, furchtbare Kampagne gegen ihn. Alle Links-Linken im Lande haben sich vereinigt und freuen sich jetzt. Und die anderen fühlen sich noch einmal bestätigt in der Ablehnung. Aber ich glaube, dass der Anteil jener, die ihm da die Stange halten, sicherlich klar schrumpfen wird.
Wir können uns jetzt einen Chat anschauen. Der ist noch aus der Zeit, als die ÖVP mit der SPÖ in Koalition war. Das war mit der Lena Kern. Die haben damals beschlossen, wollten gerade beschließen, 1,2 Milliarden für eine ausgebaute Kinderbetreuung. Und im Zuge dieses Beschlusses oder des geplanten Beschlusses sind diese Chats in dieser Woche bekannt geworden.
Gar nicht gut. Wie kannst du das aufhalten? Ich terrorisiere gerade Mara und Kasanitz und mache denen das klar. Ich sitze da nicht drinnen, leider. Bitte, kann ich ein Bundesland aufhetzen?
Sie haben schon angesprochen, Herr Hofer, es geht natürlich auch um die moralische Komponente und das sind logischerweise Landeshauptleute und Landeshauptfrau, wenn die das sowas schwarz auf weiß lesen. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, als wenn man hat angeblich gesagt, hätte jemand gehört.
Ja, natürlich. Ich meine, diese Geschichte, sage ich, die kommt wahrscheinlich und kam dutzendfach vor in der Politik, weil so ist Politik leider, muss ich dazu sagen, aber in mehr als 20, 25 Jahren mit der Politik unter Anführungszeichen ist man einiges gewöhnt, aber Sie haben völlig recht. In dem Moment, wo der Scheinwerferkegel dorthin gerichtet ist und man das schwarz auf weiß liest, wird das natürlich noch einmal eindrücklicher. Ich glaube, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal in dem Fall von Sebastian Kurz, sondern da geht es ihm wirklich auch um die gefakten, jedenfalls mutmaßlich gefakten Umfragen etc. Aber klarerweise ist das auch ein Sittenbild. Das hat ja auch der Bundespräsident angesprochen. Und so wie Sie sagen, auch das, was man dann den Landeshauptleuten da ein bisschen ausgerichtet hat, ist ja schon lange ein Thema hinter den Kulissen in der ÖVP. Das verbessert das Klima in Richtung des ehemaligen, muss man mittlerweile sagen, Strahlekanzlers auch nicht gerade.
So, schauen wir vielleicht zum neuen Kanzler, Alexander Schallenberg. Wir haben gerade vor der Sendung ein bisschen geredet, Herr Haig. Den hatte wirklich niemand auf dem Zettel. Ja?
Das ist sehr, sehr spannend. Den hatten wir alle nicht am Zettel, obwohl es im Nachhinein, wenn wir es natürlich aus der Warte von Sebastian Kurz und seinem Team sehen, die ganz, ganz logischste und schlüssigste Variante ist, um auch eben, wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat, machtpolitisch im Spiel zu bleiben. Denn mit dem Zurückgehen auf den Klubobmannsessel, aber mit einem Intimus an der Position des Bundeskanzlers, hat Sebastian Kurz in Wirklichkeit alle Fäden in der Hand. Die Bundesregierung ist von ihm abhängig und dem Club, ob man Gesetzesvorhaben durchbringt oder nicht. Und damit ist Schallenberg, der ein sehr, sehr reputierlicher, erfahrener Diplomat ist, auch ein dementsprechendes Auftreten hat, ist sicher eine wirklich gute Wahl, sowohl aus Sicht natürlich von Sebastian Kurz aus seinem Team, als auch aus Sicht der Wählerschaft wird das eher kein Problem darstellen.
Und Alexander Schallenberg hat sich heute schon ganz, ganz kurz zu Wort gemeldet. Wir waren natürlich dabei, um das für Sie einzufangen.
Das ist eine enorm herausfordernde Aufgabe und Zeit. Nicht leicht für keinen von uns, aber ich glaube, wir zeigen ein unglaubliches Maß an Verantwortung für dieses Land.
Herr Hofer, Sie haben das in der Sendung schon gesagt und das liest man auch bei ganz, ganz vielen Kommentatoren. Der kann sehr gut mit Sebastian Kurz, die verstehen sich auch gut. Viele sagen, Kurz wird der Schattenkanzler sein und Schallenberg wird das nur ausführen. Aber man kann schon eine Beobachtung machen. Das ist auch schon immer wieder in der Geschichte passiert. Vielleicht fühlt er sich sehr, 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 sehr wohl in dieser Rolle.
Ja, Sie sprechen etwas an, was jetzt möglicherweise noch deutlich in der Zukunft liegt, aber natürlich ist es so, dass auch, und das ist jetzt die persönliche Ebene, nicht? Sebastian Kurz war jetzt nie der größte Freund der Niederungen unter Anführungszeichen, ich meine es jetzt nicht negativ, der parlamentarischen Arbeit, also sich da die Regierungsbank quasi aus der ersten Reihe vom Plenum aus anzuschauen, das wird ihm nicht so taugen auf Dauer. Die Frage ist auch, welche Zuarbeiter und wie viele hat wer. Und natürlich ist es, wie Sie es richtig sagen, da gibt es jetzt keinerlei Anzeichen dafür. Ich glaube auch, das ist einer der engsten Vertrauten, gar keine Frage. Aber es ist schon einmal heute Jörg Haider gefallen, das waren zwar andere Vorzeichen, aber es gab schon mal engste Vertraute, die dann in Regierungsfunktion und disloziert vom ehemaligen großen Mentor und Übervater sich dann ein bisschen emanzipiert haben und sich dann den Zorn zugezogen haben. Das ist jetzt keine Prognose in dem Fall. Ich glaube, das Problem, das zuerst auftauchen wird für die ÖVP, ist eine deutlich selbstbewusstere Grüne Partei, die einfach da reingehen wird, die nicht nur beim Thema Klima und Umwelt, sondern ich glaube beim Thema Soziales, beim Thema Transparenz, Stichwort die Skandale auch der letzten Jahre, wir dürfen ja Ibiza und Co. nicht vergessen, da also deutlich auf die Tube drücken werden und je nachdem, wie die Umfragen stehen, ja, da eben versuchen werden, den großen Koalitionspartner unter Druck zu setzen. Und eines ist ganz, ganz wichtig und das ist etwas, was weggefallen ist in dieser Woche. Man hat sich da irgendwie drüber gerettet, wie ich gesagt habe, aus beiden Richtungen und aus beiden Seiten logisch, weil auch die Grünen konnten irgendwie keine Freude haben mit einer Viererkonstellation mit Herbert Kickl. Also das der grünen Basis zu erklären, wäre jetzt auch nicht so einfach gewesen, sage ich jetzt mal mit allem Understatement. Aber die Geschichte ist, bislang hat diese Koalition, wo es auch sehr viele Funken gegeben hat und wo es oft spitz auf Knopf gestanden ist, eines immer gerettet, nämlich die Achse zwischen Kurz und Kogler. Und die ist gebrochen in dieser Woche. Und zwar dauerhaft. Es gibt jetzt da kein Backup mehr. Es ist auch auf der persönlichen Ebene gebrochen. Und wenn Sie da nicht mehr sozusagen, diese Knautschzone haben bei Konflikten, dann kann jeder Konflikt, sage ich mal, und es wird natürlich auch in Zukunft einige geben, vielleicht nicht in der ersten Phase, da muss man sich einmal von dem Schock erholen, aber das kann dann natürlich auch sehr rasch jeweils eskalieren.
Über die Grünen reden wir gleich ausführlich. Reden wir noch mal kurz über Alexander Schallenberg. Wie bekannt ist der? Was haben Sie da für Umfragedaten? Wie nehmen die Österreicher und Österreicherin wahr?
Die Bekanntheit ist natürlich beim Außenminister meistens niedriger als natürlich beim Bundeskanzler zum Beispiel oder beim Vizekanzler. Aber er hat an sich gute Werte. Wir haben für die Kollegen von heute, machen wir immer das Politiker-Ranking. Und da fragen wir immer ab, wer sind in den letzten 14 Tagen positiv oder negativ aufgefallen. Und wir werden das jetzt gleich im Insert sehen, nämlich im Vergleich Kogler, Kurz und Schallenberg. Da haben wir einfach das Saldo jetzt hergenommen, sehen Sie, zwischen positiv und negativ. Und Sie sehen, die türkise Linie, das ist Sebastian Kurz, der vom Oktober 20 weg relativ stark abgebaut hat. Und Schallenberg und Kogler, die beide zwar mit einem unterschiedlichen Weg dorthin, Kogler hatte mal einen Tiefstand auch, aber beide rangieren doch in der positiven Erwartungshaltung der Bevölkerung deutlich höher als Sebastian Kurz. Und das heißt, Schallenberg hat im Großen und Ganzen für die, die ihn kennen, ein gutes Image. Sein Auftreten ist kanzlerlike. Man wird eben sehen, und das wird die spannende Frage, das, was der Kollege Hofer angesprochen hat, schafft er es, quasi diese zerbrochene Achse nicht zu kitten, aber eine neue aufzubauen? Und dann kommt wieder diese Frage ins Spiel, wie weit ist er dann in Abstimmung mit seinem Parteichef, mit Sebastian Kurz? Auf das wird es dann schlussendlich ankommen, wie lang diese Regierung hält.
Denn, einen Satz noch dazu, denn sozusagen das Rachemoment, ja, es klingt jetzt hart, aber es ist wohl so, denn da gab es ganz, ganz heftige persönliche Verletzungen, gerade in dieser Woche. Das darf man nicht unterschätzen. Politik ist nicht nur Strategie und rationale Überlegung, wo stelle ich jetzt meine Schachfigur hin, sondern sehr oft dann auch eben die persönliche Emotion.
Und Politik ist, wir haben das heute schon einmal gesehen, wahnsinnig elastisch. Der Grünen-Chef Werner Kogler, der, wie wir gehört haben, bis letzte Woche noch die Achse gebildet hat, die so ganz, ganz wichtig war für das Funktionieren der Koalition, der musste in dieser Woche, ich glaube, man nennt es recht höflich, auch ein paar Pirouetten drehen.
Insofern werden wir den Maßstab genau daran legen, ob es eine Handlungsfähigkeit der Regierung gibt, der einzelnen Ministerien und Funktionsträger. Das geht von der Amtsfähigkeit bis zu dieser politischen Handlungsfähigkeit und die halten wir für voll gegeben. Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig. Also die ÖVP hat die Verpflichtung, für dieses Bundeskanzleramt jemand vorzuschlagen, der untadelig ist.
Ich habe noch Außenminister Alexander Schallenberg heute für eine gute Stunde getroffen. Es war tatsächlich ein gutes Gespräch, ein vertrauensvolles Gespräch und schon ein weitergehendes und vertiefendes Gespräch.
Werner Kogler am Mittwoch, genauso wie Bundeskanzler Kurz, ist ein Interview gegangen. Haben die beide die Lage falsch eingeschätzt? Man hat das Gefühl gehabt, die wollen das sofort wegdrücken und auf zum nächsten.
Ja, zur Verteidigung, das ist natürlich, wie Sie richtig sagen, situations- und interpretationselastisch, das alles in der Politik ist richtig, liegen wenige Stunden jeweils da dazwischen. Zur Verteidigung würde ich sagen, natürlich, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo der Ministerrat war, sozusagen die 104 Seiten auch noch nicht gelesen, das kam dann am Nachmittag oder am frühen Nachmittag. Und auch am Abend war es noch so, dass natürlich dann auch von der grünen Basis, und das hat schon auch bei den Grünen eine Rolle gespielt, der Druck von unten in dem Fall, das, was ich vorher bei der ÖVP auch versucht habe zu beschreiben, natürlich Ist das ein Fass gewesen jetzt an Dingen, die man da geduldet hat und runtergeschluckt hat in dieser Koalition schon bisher? Da gab es ja auch teilweise Demütigungen, muss man sagen, wo man einfach gesehen hat, so, und das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Tropfen, sondern das war ein bisschen mehr als ein Tropfen jetzt in dieser Woche. Aber jedenfalls ist dieses Fass übergegangen oder es drohte überzulaufen. Und deswegen hat dann Kogler diesen radikalen Schnitt, und das war ein radikaler Schnitt auf Donnerstag, gemacht und hat dann ab dem Moment über die Handlungsfähigkeit gespielt und über die Amtsfähigkeit gespielt und einfach, er ist einfach all in gegangen, er hat hochgepokert, aber er hat diesen Teilerfolg, denn der vollständige Rückzug von Kurz ist es natürlich nicht, er ist wie gesagt im Wartesaal, aber diesen symbolischen Erfolg haben die Grünen schon an sich reißen können, eben mit der Einschätzung, und da ist es dann wieder schon das Pokerspiel und diese House of Cards Geschichte, eingeschätzt und gesagt, nein, am Ende des Tages wird die ÖVP an der Macht bleiben wollen und wird nicht riskieren, da in eine unsichere Zeit, vielleicht mit einer Viererkonstellation, Neuwahlen zu gehen, denn das wollte auch, nicht nur die ÖVP, aber auch die ÖVP nicht, dass man da in Richtung Neuwahlen taumelt.
Wenn ich da noch ganz kurz einen Zusatz machen darf. Und Kogler hat auch wirklich wahnsinnig gut kommuniziert, weil er hat Sebastian Kurz nicht die Unschuldsvermutung abgesprochen. Er hat ihm nicht gesagt, er ist schuldig, sondern er hat gesagt, er ist nicht amtsfähig. Was auch heißen kann, auch ein Mensch, der unschuldig ist oder wo die Unschuld noch zu beweisen ist, kann aber trotzdem nicht amtsfähig und nicht handlungsfähig sein, weil er eben von dieser Causa so eingenommen wird. Und damit läuft natürlich sehr oft das Argument von Sebastian Kurz mit, aber für mich gilt, muss auch die Unschuldsvermutung gehen, ins Leere, weil das hat Kogler nicht gemeint.
Schauen wir uns das noch an, was die Opposition, was haben die Neos zum Beispiel dazu gesagt oder die SPÖ, Kai-Jan Kleiner für die SPÖ?
Es geht ausschließlich um Macht und sie sind bereit, diese Macht zu missbrauchen. Sie nehmen Steuergeld in die Hand, um damit parteipolitische Putsch innerhalb der ÖVP zu finanzieren, um zu lügen, um zu betrügen, um zu manipulieren, um hier gefälschte Umfragen zu veröffentlichen, nur um selber an die Macht zu kommen.
Das bedeutet, dass die Person, der es ausschließlich um sich selbst geht, die Person, der es ausschließlich um die eigene Macht und seine türkise Familie geht, dass diese Person das System weiterführen kann.
So, also da haben natürlich viele auch vielleicht kurzfristig in den letzten 48 Stunden gerechnet, dass sich ganz viel ändern wird. Jetzt hat sich noch ein bisschen was geändert. Trotzdem, worauf ich habe da ein paar schon mit der Vierer-Variante.
Ich glaube, da haben sich schon manche als Kanzlerin oder so.
Ja. Aber worauf muss sich die Opposition jetzt einstellen? Es wird natürlich einen weiteren Urschuss geben. Und worauf müssen sich die Grünen jetzt unter diesen anderen Vorzeichen als Koalitionspartner einstellen? Das wird ein bisschen rauer werden, das Klima, ne?
Naja, das in jedem Fall. Also das haben wir schon vorher angesprochen. Da ist jetzt natürlich sehr, sehr viel Vertrauen verloren gegangen. Weniger wahrscheinlich zu Schallenberg, zu Fassmann oder Kocher. Aber natürlich, Blümel gehört ja auch zum Team Sebastian Kurz. Also da ist natürlich ganz, ganz viel, sind natürlich ganz, ganz viele emotionale Scherben zerbrochen. Wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat, das ist natürlich eine hochgradige emotionale Kränkung. Auf der anderen Seite war man natürlich mit den Oppositionen, Koalitionsparteien im Gespräch. Wobei, da wird, und da bin ich wieder beim Thema Machtbewusstsein auch der Grünen, wird schon gesiegert sein, naja, also eine Dreier- oder Viererkoalition mit oder ohne Herrn Kickl oder mit der Duldung von Herrn Kickl, die ist vielleicht doch ein bisschen unangenehmer als möglicherweise eine Regierung und mit einem Regierungspartner, wo man zumindest in den Ländern weiß, dass es eben Verbündete gibt. Insofern haben die Grünen natürlich aus ihrer Sicht jetzt mal das Richtige getan, aber Es bleibt weiterhin natürlich ganz, ganz rau, wie auf hoher See in einem Sturm.
Ganz, ganz rau ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Wir schauen uns nämlich noch ein paar Chats an, die in dieser Woche aufgetreten sind und die möglicherweise auch das Zünglein in der Waage waren, dass die Landeshauptleute dann so viel Druck auf Sebastian Kurz ausgeübt haben.
Mitterlehner ist ein Linksdilettant und ein Riesenorsch. Ich hasse ihn. Bussi, Thomas.
Danke, Thomas. Super war, dass Spindi heute ausgerückt ist. Das stört den Arsch sicher am meisten.
Herr Hofer, wenn man das jetzt alles weiß, überrascht es Sie, dass die Landeshauptleute Kurz als Clubobmann gelassen haben? War das nicht ein Denkmodell auch, dass man gesagt hat, man möchte die ÖVP wieder mehr schwarz und weniger türkis haben?
Nein, ich glaube, da war die Freude unter Anführungszeichen oder die Erleichterung darüber, ist vielleicht besser formuliert, dass er eingesehen hat, dass es an der Spitze nicht mehr funktionieren kann, größer als die Geschichte mit dem Clubobmann. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, ich muss schon dazu sagen, die Landeshauptleute wissen schon auch, was sie kurz insofern zu verdanken haben, Stichwort 17 und 19, was da an Machtzuwachs da war. Aber natürlich, ich glaube, es gibt da die realistische Einschätzung im Gegensatz zu Kurz und seinem Umfeld wahrscheinlich, wo einfach die Emotion dominiert und auch die persönliche Betroffenheit bei dieser Kleinigkeit, wenn es dann Hausdurchsuchungen auch privat bei einem gibt, da ist man dann verständlicherweise auch von der Rolle persönlich. Aber da gibt es sicherlich einen realistischeren Blick von den Landeshauptleuten auf diese Geschichte, wo man sagt, gut, strategisch ist es einfach so, dass sich das dauerhaft nicht ausgeht. Und insofern, ich habe vorhin drei Landeshauptleute zitiert mit aktuellen Interviews, dass er mal den Schritt zurückgemacht hat. Noch nicht ganz raus, aber immerhin das. Das hat sich ja bei Sebastian Kurz noch am Freitagabend anders angehört. So, insofern ist das sozusagen eine logische Geschichte. Zur Wortwahl will ich nicht sagen. Ist natürlich nicht in Ordnung, braucht man nicht reden. Wobei, bei solchen Chats wäre ich vorsichtig, da sage ich, also das ist anderen Menschen, vielleicht uns auch schon passiert, dass wir Wortwahl gewählt haben in solchen Dings, weniger wichtig natürlich, die Dings. Aber es ist natürlich vom Effekt her, da haben Sie vollkommen recht, ein Wahnsinn. Aber es ist anders zu bewerten als die gefakten Umfragen, die mögliche mutmaßliche Finanzierung über Steuergeld etc. Also ich möchte das schon trennen. Aber sei es drum, der Effekt ist genau der, den Sie genannt haben. Ich möchte nur eines zur SPÖ sagen oder zur Opposition. Da war jetzt zwar Kajan Greiner eingeblendet, aber ich möchte ein bisschen auf Pamela Rendi-Wagner kommen, denn die hat sich in dieser Woche wieder einmal und ich glaube in den Augen vieler SPÖ-Funktionäre als, wie soll ich das formulieren, strategisch gerade nicht zu 5000% geeignet als Kanzlerkandidatin erwiesen. Warum? Man hatte das Gefühl, sehr genauso wie sie es gesagt hat. Ja, ja. Versuche ich ja. Also ich kann das vielleicht nicht so wie der Herr Schallenberg, aber ich bemühe mich. Warum? Weil sie wirklich den Eindruck vermittelt hat, auch Interviews gegeben hat, so ich will Kanzlerin. Sich mit der FPÖ quasi gezeigt hat und sogar über Ressortverteilungen spekuliert hat. In einer Zeit, wo noch klar war oder man damit rechnen musste, ich formuliere es vorsichtig, dass es da noch eine Einigung gibt, dass es eben auf Seiten der ÖVP noch eine Wolte gibt. Und das ist einfach wirklich nicht gescheit. Jemand, der sich da als strategisch fitter erwiesen hat, war der burgenländische Landeshauptmann Doskozil. Auch wenn das jetzt keine Prognose ist in Richtung einer Spitzenkandidatur, da gibt es natürlich auch noch Wien und den Herrn Hanke. Aber in der SPÖ geht da die Diskussion jetzt los und ich glaube, jetzt ist der Moment, wenn man sich besser aufstellen will für die nächste Wahl, dass die Diskussion jedenfalls mal intern geführt wird.
Doskozil hat also rechtzeitig kopfschüttelnd und so, dass es die Medien mitbekommen haben, diese Sitzung verlassen.
Ja, aber er hat, ja, aber das war schon auch eine bisschen eine strategischere Überlegung dahinter als das, was man halt sonst so gesehen hat.
So, wir kommen jetzt haben wir es ganz luxuriös, wir haben noch 2 Minuten Zeit zu den Top und Flops in dieser Sendung, sind gar nicht gewohnt, ja. Also wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? So, schauen wir mal, bin gespannt. Aha, gut, fast ein Quartett.
Ja, also nachdem der Kollege Hayek heute mehr zu erzählen hat, mache ich es in 30 Sekunden. Ja, bin gespannt. Sebastian Kurz, braucht man glaube ich nicht reden, das, also was anderes geht gar nicht. Und das Top, ganz ehrlich, mir ist nichts eingefallen. Ich finde in dieser Woche, auch aufgrund dieses massiven Einschlags wieder mal in Richtung allgemeinen Politikfrust, ja, möchte ich keinen Top der Woche küren, denn das war insgesamt keine rühmliche Woche für die österreichische Innenpolitik. Bundespräsident, könnte man vielleicht noch sagen, hat sich heute entschuldigt dafür, das wäre vielleicht noch topwürdig. Aber ich finde, das Symbol, soll das mal so stehen bleiben, war keine gute Woche für die gesamte Politlandschaft.
Und das waren 30 Sekunden, danke vielmals. Genießen Sie diesen Luxus, ich weiß nicht, wie oft er noch kommt, Sie haben eine Minute. Eine Minute.
Das Flop brauche ich nicht erklären, Gratulation an Kollegen Hofer, weil ich habe wirklich krampfhaft gesucht und haben mir gedacht, ach, jetzt mache ich Sebastian Kurz als Top der Woche für den, was Sie schon zu Beginn der Sendung gesagt haben, für diesen Move. Das ist natürlich politisch wertfrei, es ist auch nicht gemeint mit, das war großartige Politik für das Land, aber spieltheoretisch gesehen, dass ich sage, ich möchte die Macht für mich, für meine Partei, für mein Umfeld sichern, gleichzeitig auch nicht gegenüber dem Koalitionspartner klein beigeben, aber diesen einen Rücktritt, den muss ich natürlich machen. Dafür war das tatsächlich politisch, taktisch, handwerklich ein guter Move, und dass er uns überrascht hat natürlich mit der Nominierung für Alexander Schallenberg, könnte man auch sagen, gut, das zeigt schon, dass er dieses Geschäft beherrscht, wenngleich es ein machtpolitisches Geschäft ist, das den Menschen im Land grundsätzlich nichts bringt.
Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kollege Wolfgang Schiefer meldet sich jetzt mal mit den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages in einem kurzen Nachrichtenüberblick. Kommen Sie gut durch die Woche. Ich freue mich, wenn wir uns heute in 7 Tagen wiedersehen. Auf Wiedersehen.